Ich darf jetzt unseren Gastredner, unseren Hauptredner des heutigen Abends, Herrn Dr. Alberts, ans Mikrofon bitten.
Kunst ist das Gegenteil von gut gemeint. Das Wort Kunst kommt von Können, denn wenn es von Wollen käme, dann hieße es ja Wulst. Das ist aber keine Kunst. Meine sehr geehrten Damen und Herren, diese drei markanten Sätze zur Begrüßung am heutigen ersten Abend des Kunstgriffs 2010 in Heide und in Dithmarschen. Wer hat diese markanten Sätze gesagt? Den dritten Satz haben Sie alle sofort erkannt, das ist nämlich ein Satz, den wir alle ständig sagen, wenn wir uns darüber ärgern, dass jemand etwas besser kann als wir, aber es wir eigentlich auch können möchten. Das ist ja keine Kunst. Das ist ja keine Kunst. Da können wir schnell zur Tagesordnung übergehen. Der erste Satz und der zweite Satz sind von zwei notorisch schlecht gelaunten alten Männern, deren Namen Sie beide kennen. Das eine ist Max Liebermann und das zweite ist Gottfried Benn. Hier haben zwei Leute Stellung genommen zu genau dem Thema, das heute auch ein wenig in Rede steht, nämlich was sind Künstler und was sind Laien und was ist Kunst und was ist nicht Kunst oder ist alles Kunst. Was an diesen beiden Sätzen, die beiden waren immerhin etablierte, sehr etablierte Künstler, Ben ja auch in seiner Spätzeit, erstaunt, ist die Heftigkeit dieser Sätze. Man hätte ja eigentlich sagen können, ich bin der berühmte Liebermann, ich bin der berühmte Ben, ich mache mein Ding, ich bin bekannt, ich habe sehr viel Geld, Liebermann wenigstens. Und das genügt mir. Und dann gibt es da noch Leute, die bemühen sich ein bisschen um Gestaltung und haben Freude daran. Und das ist in meinen Augen, in denen des Künstlers alles sehr naiv, aber lass sie doch. Aber das tun sie nicht. Sondern diese Sätze sind deutlich aggressiv. Und Aggressivität ist immer von Angst geprägt. Diese beiden Herren waren gekränkt. Sie waren gekränkt, dass in dem Bereich, den sie für ihren ureigensten hielten, noch jemand anders mitmischte, der nach ihrer Auffassung gar keine Legitimation dazu hatte. Wie kam das? Ich muss dazu etwas über die Künstler sagen und ich muss dazu etwas sagen über das Bürgertum. Früher gab es, ich sage das mal ganz grob, was zählte, nur den Adel. Der Adel interessierte sich generell nicht für Kunst und Kultur im Wesentlichen, sondern interessierte sich für die Jagd und für seine Schlösser und ließ es sich wohlgehen. Und so langsam kam das Bürgertum hoch, im späten 18., im 19. Jahrhundert und so weiter. Und dieses Bürgertum hätte eigentlich selbstbewusst genug sein können, denn es hatte sich ja aus eigener Kraft geschafft. Aber das Bürgertum hatte kein eigenes Selbstbewusstsein. Und also guckte es zum Adel hoch und versuchte, Verhaltensformen des Adels zu imitieren, zu übernehmen, um selbst so ein bisschen adelig zu werden. Am liebsten wäre man natürlich selbst so richtig adelig geworden, aber so ein Fond kostete sehr viel Geld oder man musste ein paar Schlachten gewinnen. Also das war nicht so einfach für den einfachen, reich gewordenen Kaufmann. Er legte sich gewisse Insignien des Adels zu, Hirschhornknöpfe an der Jacke. Vielleicht, wenn er sehr viel Geld hatte, kaufte er sich auch ein Gut. Wenn er ein bisschen weniger Geld hatte, dann ließ er sich eine Frisur stehen. Ich habe einige Freunde selbst im Adel, die nennen die Frisur, die kennen sie alle. Das ist die von dem Verflossenen, von Vicky Leandros, von dem Freiherrn von Rufin. Das ist die sogenannte Grafenlocke. Die wächst hier hinten so ein bisschen rüber. Also man versuchte es dann ein bisschen mit diesen Insignien. Aber das klappte auch nicht so richtig. Man blieb unbefriedigt, auch weil man nicht vom Adel anerkannt wurde. Also musste man eine Gegenwelt schaffen. Und diese Gegenwelt war die Welt des Bürgertums mit eigenen Insignien. Und dazu gehörte nun auch ein ganz großer und hoher sich entwickelnder Stellenwert von Kunst. Denn wer sich mit Kunst umgab, wer sich mit Kunst befasste, unterschied sich vom gemeinen Volk, war etwas Besseres, war auch nicht einfach nur ein banaler Geldverdiener, sondern war Elite. Aber zu dieser Elite gehörte natürlich die Kehrseite der Medaille und das waren Künstler. Die musste man ja nun auch erstmal haben. Und so entstand ein geschlossenes System von Geben und Nehmen, sozusagen ein Kanon der gegenseitigen Anerkennung. Ich unterhalte dich, finanziell. Du bist mein Künstler. Du bist also sozusagen mein Schoßhündchen. Aber du musst für mich auch schöne Kunst machen. Das funktionierte. Aber das funktionierte eben nur so lange, wie sich auch wirklich alle daran hielten. Und um Gottes Willen, niemand dieses nette, kleine, kulturelle Kartell aufbrach. Und nun komme ich ein bisschen zu unserem Kunstgriff. Der Kunstgriff ist in den Augen von Herrn Ben und Herrn Liebermann, wenn Sie es heute Abend erleben würden, eine anarchische, in Teilen anarchische Veranstaltung. Denn hier sind ja Leute tätig, die das nicht gelernt haben, die nicht anerkannt sind vom Bürgertum, weil sie keine akademischen Maler sind, weil sie nicht in den Museen hängen, weil sie sich schlecht oder überhaupt nicht verkaufen. Kurzum, die Anarchie droht und wie Sie alle wissen, ich auch, die wir alle zum Bürgertum gehören, nichts fürchten wir mehr als die Anarchie, weil das ja unseren Status so sehr gefährdet. Das ist also nach meiner Auffassung der Grund, weshalb viele etablierte Künstler so empfindlich auf das reagieren, was hier heute läuft. Eigentlich droht ja gar keine Gefahr, denn der Ruhrindustrielle, wenn es ihn dann noch gibt, oder der Investor oder wer auch immer und der russische Milliardär, die werden sowieso nichts von dem kaufen, was hier heute entsteht und was hier heute gezeigt wird, sondern die werden ja weiterhin sich im konventionellen Kanon der Kunst und sei es auch noch so toll und schrecklich und mit Blut und ich weiß nicht was alles bewegen und nur das kaufen und nicht das, was hier in Dithmarschen ausgestellt wird. Wenigstens zum großen Teil nicht. Wir könnten diese Herrschaften also eigentlich beruhigen und ich will damit auch diesen kleinen Exkurs in die Welt der Kunstgeschichte, das war nun sehr, sehr überschläglich natürlich, und in die Welt der Soziologie und Politik beenden und will zum Kunstgriff selbst kommen. Ich finde den Begriff nicht gut. Ich finde den so verdruckst. Und zwar deshalb, weil wenn ich ihn zerlege, dann heißt das natürlich Griff nach der Kunst. Und das heißt ja schon wieder, wenn einer nach irgendwas greift, es gab vor vielen, vielen Jahren mal eine große Auseinandersetzung unter deutschen Historikern über die Kriegsschuldfrage des Ersten Weltkrieges und der Historiker Fritz Fischer hat ein Buch dazu geschrieben, Griff nach der Weltmacht. Und genau dieses ist auch für mein Gefühl so das Odium dessen, der nach etwas greift, das gehört ihm eigentlich nicht. Und so kommt nach meiner Auffassung in dem Wort Kunstgriff eben doch schon wieder zum Ausdruck, hier tun Leute was, was sie eigentlich nicht tun sollten und auch gar nicht tun dürfen. Ich wäre also sehr froh, wenn sich der Herr Landrat und seine Genossen etwas anderes überlegen würden, obwohl meine Hoffnung nicht sehr groß ist. Ich glaube, bei den Teilnehmern des Kunstgriffes werden diese Worte ohne weiteres wirken. Ich finde auch dieser Begriff, der eiert irgendwie noch so rum, er entschuldigt sich so ein bisschen, dass er das tut und er bläst sich so ein bisschen auf für die Metropolregion und wirkt dadurch auch so ein bisschen größenwahnsinnig und stellt sich in eine Reihe, in die er eigentlich nicht reingehört. Das haben eigentlich die Dithmarscher nicht nötig, denn sie haben ja immer ein gesundes Selbstbewusstsein gehabt in ihrer Geschichte. Meistens sind sie ein bisschen von der Geschichte in diesem Selbstbewusstsein überholt worden, aber das war eben doch immer dieses Dithmarsische, doch eben immer eine liebenswerte Skurrilität. Und ich finde, man sollte in Dithmarschen den Mut haben, zu sagen, nix Kunstgriff, sondern Tage der Dithmarscher Kreativität oder was auch immer, aber auf alle Fälle nicht Kunstgriff, man sollte sich radikal lösen von diesem von mir eben apostrophierten bürgerlichen Kunstbegriff und sollte sagen, selbstbewusst wie wir sind, jeder, der sich um Kreativität bemüht, und das Entscheidende ist das Bemühen, auf dem Grabstein des sehr verehrten Willy Brandt steht, man hat sich bemüht, mehr geht nicht, das sollte eigentlich genügen, um ein solches Konzept zu tragen. Also, nicht mehr in den einleitenden Schriften des Kreises sich entschuldigen quasi dafür, dass man es wagt und dann auch noch darauf verweisen, dass vielleicht Leute in Kiel oder Schleswig schlecht über einen denken. Sollte nicht sein. Haben Sie den Mut, ich sage es noch einmal, den bürgerlichen Kunstbegriff über Bord zu werfen und ins Freie zu gehen und zu sagen, wir machen hier so unser Ding, wie wir das hier in dieser Landschaft immer gemacht haben. Ich darf Sie versichern, es kann Ihnen nichts passieren. Meine Damen und Herren, damit habe ich Ihnen jetzt eine Lektion erteilt, die Sie hoffentlich beeindruckt. Ich will nur noch zwei Bemerkungen anfügen, die mir am Herzen liegen. Und zwar das eine ist, es geht um Kunstschaffen, es geht eigentlich um eine Frage zwischen Kunst und Theologie. Ich habe mir neulich mal bei einem Spaziergang in Büsum eine Skulptur angesehen. Und diese Skulptur zeigt den Büsumer Pastor Neokoros. Ihnen allen ein Begriff. Und dann habe ich sehr genau hingeguckt, weil mich das so interessierte, wie der wohl aussah und was der für eine Frisur hatte, was der für eine Tracht hatte und so. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, gut, wunderbar. So, ist von einem Künstler hier aus Brunsbüttel, Jens Rusch. Und dann machte ich einen weiteren Spaziergang und der führte mich in das schöne Dorf Barlt. In der Nähe von Meldorf. Und jetzt kommt das eigentlich Sensationelle. Dort lebt Neokoros. Er hat es also seinem Chef nachgemacht, als einziger nach meiner Kenntnis, und ist wieder auferstanden. Ich würde Ihnen empfehlen, wenn Sie sich das mal gönnen wollen, dann fahren Sie mal nach Büsum, gucken sich die Skulptur an und dann gehen Sie in die Kirche nach Barlt und gucken sich den dortigen Pastor an, Neokoros, heute nennt er sich Dietrich Stein. So, und jetzt habe ich noch einen allerletzten, dann sind Sie auch erlöst, noch einen allerletzten revolutionären Vorschlag, der mir aber auch persönlich sehr, sehr am Herzen liegt. Ich habe einen guten Freund. Diesen Freund nenne ich Buschi Buschmann. Obwohl der gar kein Buschmann ist, denn der lebt nicht im Busch, der lebt im Dschungel Borneos. Das muss Ihnen schon mal sehr entgegenkommen, weil ich gelesen habe, dass diese Veranstaltung inzwischen bis nach China bekannt ist und Sie schon Aufnahmeanträge und Bewerbungsanträge haben aus China. Ich würde Ihnen also, wenn Sie meinem Vorschlag folgen würden, noch einen größeren Raum auf der Welt eröffnen können und das wäre Borneo. Da lebt mein Freund Buschi Buschmann. Buschi Buschmann heißt in Wirklichkeit gar nicht Buschmann, sondern er heißt Waldmensch. Und dieser Waldmensch wird also seit einigen Jahren durch die Universitäten gereicht, an den Biologielehrstühlen. Und man hat festgestellt, dass Buschi Buschmann ungewöhnlich kreativ ist und auch malt. Ich würde Sie ganz herzlich darum bitten, dass Sie im nächsten Jahr meinem Freund die Teilnahme an dieser Veranstaltung ermöglichen. Sie würden nämlich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Erstens Dithmarschen bis Borneo und zweitens, bisher haben Sie es ja riskiert, unter den Augen der Kunstwelt nicht nur Künstler hier zu beteiligen, also Menschenkünstler und Menschenlaien in Anführungsstrichen, sondern Sie würden dann und vor allen Dingen, Herr Kiemann, auch in der Metropolregion Hamburg unsterblichen Ruhm erwerben, weil Sie nämlich dann das erste Mal eines unserer kreativen Mitgeschöpfe in dieses Projekt mit einbinden würden. Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen Buschi Buschmann bei der Arbeit zeigen. Es wäre sehr, sehr, sehr nett, wenn Sie ihn berücksichtigen können. Und ich hatte Ihnen versprochen, dass ich jetzt zum Ende komme. Ich habe keine besondere Girlande zum Schluss. Ich höre einfach auf zu reden und wünsche Ihnen einen angenehmen Abend und eine angenehme Nacht, wenn es dann soweit ist. Danke.